Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Veronika Liebl ist heute mein Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast. Die Linzerin ist Festivaldirektorin im Ars Electronica Center und verantwortet das jährliche Ars Electronica Festival. Wir sprechen heute über die internationale Strahlkraft des Ars Electronica Centers, über Mut und über Privates. Frau Liebl, herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Voll gern.
Das freut mich. Du bist eine waschechte Linzerin. Wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit?
Genau, ich bin in Linz aufgewachsen. In der Pfarrgasse in Linz, habe dort vom Herrn Rater, vom K&K Hofbäcker und meiner Mama gemeinsam das Radlfahren lernen gekriegt und war dann auch in Linz in der Schule, im Betrinum und habe tatsächlich auch in Linz studiert an der Johannes Kepler Universität.
Was genau hast du studiert? Worin lagen deine Interessen?
Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in Linz, habe mich da sehr früh auch dann schon auf Marketing und Non-Profit-Management studiert, wusste immer, ich habe eine Affinität zu Zahlen und auch zu Organisatorischem, aber möchte es auch für einen jetzt nicht klassischen wirtschaftlichen Kontext anwenden und so bin ich ultimativ dann auch bei Ars Electronica gelandet.
Du hast aber auch internationale Erfahrungen gemacht in deiner Ausbildung.
Genau, ich war zweimal im Ausland, einmal ein halbes Jahr in der französischsprachigen Schweiz, in Fribourg, die sehr spezialisiert sind auch auf Non-Profit-Management und dann tatsächlich auch ein Auslandssemester in Harvard in Amerika.
Welche Karrierestationen kamen dann nach deinem Studium oder war es gleich das Ars Electronica Center?
Ich bin direktissimo tatsächlich bei Ars Electronica gelandet. Ich habe während dem Studium einige andere Jobs gemacht und habe dann aber tatsächlich direkt nach dem Studium bei Ars Electronica gestartet. Zuerst tatsächlich in der Organisation vom Festival. Und habe dann über viele Jahre bei uns auch die europäischen Kultur- und Forschungskooperationen aufgebaut und habe jetzt seit knapp 2 Jahren die Festivalleitung inne.
Erzähl uns ein bisschen was vom Ars Electronica Center. Das ist ja auch so ein bisschen ein Baby, oder? Was ist das? Was macht ihr da? Wie viele Besucher habt ihr?
Ja, wir sind seit vielen, vielen Jahren, glaube ich, in Österreich der Leuchtturm, auch um die Disziplinen zusammenzubringen, um Künstlerinnen aus vor allem natürlich der digitalen Kunst, aus der Medienkunst ins Zentrum zu rücken und auch zu zeigen, welches Potenzial Künstlerinnen insbesondere haben, andere Disziplinen zu erklären, auch natürlich Technologieentwicklung zu zeigen. Und wir haben ja tatsächlich nicht mit dem Museum gestartet bei Ars Electronica, sondern der Ursprung von Ars Electronica ist tatsächlich das Festival 1979, also uns gibt es schon seit über 4 Jahrzehnten. Und bringen einmal im Jahr mit dem Festival die gesamte Expertenszene nach Linz, die sich über Technologieentwicklung, auch über die Auswirkungen von Technologieentwicklung auf die Gesellschaft unterhält und natürlich auch in unterschiedlichsten interdisziplinären Konstellationen über Zukunftsthemen diskutiert. Wir haben aber auch in unserem Portfolio einen ganzen Kreis an unterschiedlichen Abteilungen, die sich auch gegenseitig befruchten oder die einfach wahnsinnig wichtig sind miteinander. Wir haben unser Forschungslaboratorium, das Ars Electronica Future Lab. Das, was sicher die meisten kennen, natürlich das Ars Electronica Center, also das Museum der Zukunft, wo es auch darum geht, ganzjährig einfach die Themen, die wir einmal im Jahr beim Festival diskutieren, dann auch wirklich in Bildungssysteme zu übertragen und natürlich einfach in Angreifbares für die Linzerinnen und Linzer.
Heuer beim Festival war das Thema Hope. Wie stellt man das denn dar?
Hope war letztes Jahr. Wir hatten dieses Jahr das Thema Panic tatsächlich. Wir schauen, dass wir jedes Jahr zum Festival Themen bringen, die einfach die Menschen da draußen auch beschäftigen. Und gerade bei Panic war es dieses Jahr auch ganz spürbar, dass in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens Menschen da draußen einfach tatsächlich auch mit Ängsten, mit Zukunftsunsicherheiten zu tun haben. Und das ist völlig verständlich. Wir wissen gerade, dass wir in Zeiten von geopolitischen Krisen, Klimakrisen, vielleicht von Unsicherheiten, die über Umbrüche mit KI zu tun haben, leben. Und da ist es völlig klar, dass wir manchmal einfach nicht genau wissen, wie wir weiter tun Und genau das versuchen wir dann zum Festival zu bringen. Diese auch Bedenken, auch diese vielleicht teilweise sogar Orientierungslosigkeit auch abzuholen, aber zu zeigen, hey, da passiert ganz viel. Da passiert natürlich in Expertenkreisen auf der ganzen Welt ganz viel. Da wird einfach geforscht dran. Da gibt's Künstlerinnen, die dran arbeiten. Und es gibt auch total viel in der Region. Das heißt, unsere Aufgabe ist dann auch sehr wohl zu zeigen, hey, im Zusammenarbeiten darin, wie wir als Gesellschaft die Disziplinen zusammenbringen, wie wir auch versuchen, über kleine Initiativen bis zu der großen Industrie zu zeigen, was so passiert wird, können wir einfach auch Wege aus der Panik herausfinden.
Wie viele Besucher habt ihr da? Es ist ja auch sehr international.
Wir hatten dieses Jahr tatsächlich einen Besucherrekord. Über 122.000 Besucher in 5 Tagen und knapp 70% davon sind Gäste aus dem Ausland. Wir sind in der glücklichen Lage, wirklich ein enorm internationales Festival auf die Beine stellen zu dürfen. Wir bekommen Gäste natürlich aus den europäischen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, auch UK ist sehr stark. Aber wir haben auch einen sehr, sehr starken Besucheransturm aus Asien. Wir haben vor allem sehr viele Besucher auch aus Japan, aus Korea, dieses Jahr auch wieder aus Australien. Das heißt, in den 5 Tagen verändert sich auch das Stadtbild von Linz total. Wir merken einfach auch durch die Resonanzen, man sieht auf einmal ein Gewusel, ein internationales in der Stadt. Und das macht sicherlich auch die Ars Electronica einmal im Jahr aus.
Nach dem Festival ist vor dem Festival. Gibt es schon das Thema für das nächste Jahr?
Wir arbeiten dran. Das ist tatsächlich etwas, wo wir die Woche begonnen haben zu diskutieren. Die Vorbereitungen für die nächste Ars laufen natürlich immer schon vor der Ars Electronica an. Das ist aber etwas, was wir jetzt nicht im stillen Kämmerlein irgendwie entscheiden und designen. Wir arbeiten natürlich mit hunderten Partnern auf der ganzen Welt, auch mit hunderten Partnern in Linz. Wir testen diese Festival-Themen, die Gerfried Stocker bei uns ja entwickelt, also unser künstlerischer Geschäftsführer, auch immer gern mit Partnern aus und schauen dann, wo sind die Resonanzen stark, wo sind auch tatsächlich Möglichkeiten des Zusammenarbeitens und entscheiden uns dann meistens bis Ende des Jahres. Das heißt, wir sind gerade in dem spannenden Zeitraum, so unterschiedliche Stoßrichtungen anzutesten.
Berichte uns ein bisschen von deinem Arbeitsalltag. Es hört sich sehr spannend, aber auch herausfordernd an. Jetzt bist du kreativ, dann wieder komplett in der Organisation. Wie schaut es so aus? Oder kann man nicht sagen, das ist mein Tagesablauf?
Es ist wirklich ein buntes Blumenbouquet, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass es keinen klassischen Arbeitsablauf gibt. Es unterscheidet sich tatsächlich die Entwicklungsphase sehr, sehr stark von der Produktionsphase. Derzeit kümmere ich mich vor allem um strategische Themen, die Projektentwicklung, auch vielfach einfach tatsächlich Kooperationen mit Partnern auf der ganzen Welt. Darüber generieren wir ja auch tatsächlich wieder Income. Das heißt, wir finanzieren uns auch zu guten Teilen selbst und arbeiten mit Kundenpartnern auf der ganzen Welt derzeit auch an Themen, wie wir Kunst und Wissenschaft zusammenbringen, wie wir Künstler auch in Innovationsbereiche bringen können. Und entwickeln daraus dann auch wieder Festivalprogramm. Im Sommer schaut das Ganze ganz anders aus. Im Sommer gehe ich ins Büro, stimme mir mal mit allen Produktionsdepartments ab. Wir haben einfach dann meistens in der Früh gleich ein Check-in und schauen, wo sind die großen Herausforderungen, was sind die logistischen Probleme, die potenziell am letzten Tag aufgekommen sind, was müssen wir stemmen und gehen dann wirklich in die Produktion rein. Im Sommer ist auch bei uns tatsächlich wirklich vor Ort und ich versuche auch das Reisen dann sehr, sehr stark zu minimieren. Und das ist auch das Schöne dran, wenn dann wir wachsen im Sommer auch sehr stark. Das heißt, derzeit ist mein Team rund 30 Personen, im Sommer sind es ein paar hundert. Und dann geht es natürlich auch darum, wie wir die fantastischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle mit den Informationen versorgen können. Man muss sich das nur vorstellen, ich meine, es kommen über 1400 aktiv eingeladene Künstlerinnen und Sprecherinnen dieses Jahr. Wir hatten tausende auch Screens, Equipment etc., um diese Riesenausstellungen und alleine die 100.000 Quadratmeter der Postcity bewerkstelligen zu können. Es waren 19 unterschiedliche Veranstaltungslocations in Linz. An diesen Zahlen merkt man natürlich auch, dass Bedarf eines Riesenproduktionsapparats im Hintergrund. Und dem gilt auch mein Augenmerk das ist ein bisschen Troubleshooten auch. Also überall dort, wo Probleme auftreten, werde dann auch ich zu Rate gezogen.
Bist du eine strenge Chefin?
Ich bin versuchterweise so klar wie möglich. Das heißt, ich versuche einfach auch tatsächlich klar zu formulieren, was es braucht. Aber ich bin nicht streng. Ich bin definitiv auch, glaube ich, jemand, der versucht zu hören, was an Erfahrung aus dem Team kommt und dann auch Wege zu finden, mit denen man sie identifizieren kann. Mir ist schon wichtig, dass auch mein Team natürlich funktioniert gemeinsam. Mir ist aber auch wichtig, dass jeder Einzelne seine eigenen Erwartungen auch erfüllen kann dabei. Und da muss man manchmal auch sehr klar formulieren, gerade in so einem riesen Ökosystem wie als Elektroniker und in einer riesen Produktion. Aber streng würde ich mich nicht betrachten.
Du bist noch sehr jung und leitest einen sehr wichtigen und erfolgreichen Bereich. Hast du Neider?
Ma, über solche Sachen mache ich mir ehrlicherweise kaum Gedanken. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die das, was ich tun, natürlich extrem spannend finden und das auch gerne tun würden. Hoffe ich zumindest auch. Das müssen ja nicht unbedingt Neider sein. Ich glaube, es geht vielmehr darum, auch zu sehen, wie man zusammenarbeiten kann und vielleicht die Neider eigentlich drehen kann.
Hat dich Mut und Engagement so weit gebracht oder was würdest du sagen, braucht es für deine Position?
Es braucht, wie so oft, glaube ich, im Leben, Hybride. Es braucht Sitzfleisch, es braucht einfach tatsächlich natürlich auch Durchsetzungs- und Durchhaltefähigkeit, aber gepaart auch mit Strategiekompetenz, Visionskraft. Gerade bei uns im Bereich ist es wahnsinnig wichtig, Managementkompetenz mit künstlerisch-kreativer Kraft zusammenzubringen. Das eine funktioniert ohne das andere einfach nicht und wir suchen auch bei uns im Team sehr, sehr stark nach Menschen, die beides können. Oft haben die Menschen da draußen den Eindruck, wir stellen ganz viele Kuratorinnen an, die den ganzen Tag künstlerische Projekte suchen und dann in Ausstellungen zusammenzubringen. Das ist eigentlich einer der kleinsten Teile. Es geht schon sehr stark darum zu entwickeln, was sind die Themen da draußen, die Menschen auch wirklich interessieren und beschäftigen. Wie kann man das dann auch zusammen mit Partnern, mit Expertise da draußen entwickeln? Wir haben selber oft die Expertise natürlich alleine nicht, weil wir arbeiten interdisziplinär. Das heißt, ich muss auch wissen, welche Technologiethemen sind relevant, welche Wissenschaftsthemen sind relevant. Das heißt, ich brauche einfach auch Partner da draußen und dann natürlich auch das gemeinsam umzusetzen. Ich glaube, das ist, ja, es geht vielmehr darum, auch diesen Prozess, diese Transformation zu managen, als eine einzelne Kompetenz mitzubringen.
Das Ars Electronica Center ist das Aushängeschild für Technologie, Zukunft und Forschung. Aber wo geht's noch hin? Was kommt noch? Oder ist das immer das über den Tellerrand blicken?
Das über den Tellerrand blicken wird nie unrelevant. Das ist ein Thema, das gerade in diesen Zeiten, glaube ich, noch aktueller wird. Und wir sehen es ja auch auf Basis der Rückmeldungen, Anfragen an Ars Electronica, die in den letzten 10 plus Jahren einfach nur nach oben schießen. Wir sind sowohl in der Kultur, also im Non-Profit-Geschäft, als auch in der Wirtschaft, in unseren ganzen Profit-Bereichen mit Kunden sehr erfolgreich und werden da auch vielfach nachgefragt. Ich glaube, dass es in der Entwicklung eher in einen Bereich geht. Also wir waren in vielen Jahren natürlich auch ein Ort, um zu sehen, wo sich Technologie entwickelt, wie sich Technologie entwickelt, einfach auch vorbeizukommen und zu sehen, was ist das Neueste. Das wird sich insofern immer stärker verändern, als dass Menschen zu Hause schon die neueste Technologie haben und natürlich immer noch zu uns kommen, um das Nächste zu sehen, aber wir viel mehr Orientierungshilfe geben, nämlich welche Entwickler stehen hinter den Technologien, welche Konsequenzen haben diese Technologien, wer hält meine Daten, was sind da auch für Herausforderungen, für ethische Herausforderungen dahinter, vielfach auch Orientierung darin zu geben, wie wir uns Technologie vorstellen, für welche Zwecke wir uns Technologie vorstellen. Das heißt, als Elektroniker wird immer mehr von der Schau der nächsten Generation der Technologien auch zum Kompass des Verstehens rund um Technologien.
Du bist auch im Kulturrat der Stadt Linz, habe ich gelesen. Was macht man da?
Genau, wir beraten im Wesentlichen die Linzer Politik darin, welche kulturpolitischen Aktivitäten gesetzt werden sollten. Wir sind ein Gremium, das berät, das heißt, wir haben selber keine Entscheidungskompetenz, aber wir diskutieren natürlich tagesaktuell und strategische Themen. Derzeit den Kulturentwicklungsplan. Das heißt, die Stadt Linz war ja die erste Stadt in ganz Österreich, die einen strategischen Kulturentwicklungsplan geschrieben hat. Und der geht jetzt schon in die dritte Runde. Und da wird es auch darum gehen, was in den nächsten 10 Jahren in Linz tatsächlich, ja, wie wir uns Kultur in den nächsten 10 Jahren in Linz vorstellen. Und das über alle Bereiche hinweg. Also von Volkskultur bis Medienkunst ist da alles drin. Und natürlich auch in unterschiedlichen Zielgruppen für Kinder, Jugendliche bis hin zu Seniorinnen. Und genau das schauen wir uns gerade an.
Und du bist im Vorstand von Linz UNESCO City of Media.
Genau, das ist eine der wirklich spannenden Positionen. Wir sind ja seit vielen Jahren UNESCO City of Media Arts in Linz und sind in diesem riesigen Cluster von Kreativstädten auf der ganzen Welt. Das heißt, es gibt auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Branchen, zum Beispiel Design, eben Medienkunst auch Gastronomie zum Beispiel, unterschiedliche Kreativstädte. Und Linz gehört zur ersten Generation schon von ausgezeichneten UNESCO-Medienkunststätten. Wir vernetzen uns auch und schauen natürlich, wie können wir auch von den anderen Städten lernen. Wie können wir natürlich auch Künstlerinnen austauschen. Wie können wir auch in Veranstaltungen zusammenarbeiten. Ich war jetzt gerade vor einigen Monaten auch eingeladen von unserer Partnerstadt in Peking zum Beispiel. Ich habe dort eine Keynote gegeben, wo es auch darum geht, wie kann Kunst und Kreativität auch Stadttransformation mitgestalten. Und das sieht man ja am Beispiel von Linz so fantastisch. Wir haben in Linz eigentlich ja die Tradition einer Industriestadt. Es ist Stahl geprägt. Wir haben aber auch durch natürlich strategisches Investment sehr, sehr stark in Kultur und Kreativität investiert. Und das arbeitet mittlerweile in Linz fantastisch zusammen. Wir sind tatsächlich, und das wissen ganz viel gar nicht, ein Aushängeschild für viele, wie heute auch Stadttransformation über Kunst und Kultur funktionieren kann. Die haben mich damals eingeladen, in Peking das zu zeigen. Die Konferenz fand dann in dem großen Stahlwerk statt. Das Stahlwerk, das früher von der Föst auch beliefert wurde mit dem LD-Verfahren, mittlerweile dann abgesiedelt wurde, aber die haben die ganze Stahlindustrie dort oder die Werke umgebaut in ein Kreativzentrum. Und das war nur einer der Beispiele. Wir zeigen schon ganz viel international auf, wie sich Linz in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und wie hier auch eben nicht klassische Bereiche wie Industrie und Kunst zusammenarbeiten können.
Vorstand, Kulturrat, Festivaldirektorin, was machst du zum Ausgleich? Was hast du für Hobbys?
Ich liebe meinen Beruf, dementsprechend ist es etwas, was vielfach auch einfach tatsächlich meine Passion ist. Ich bin natürlich dadurch, dass im Sommer das Festival ist, im Sommer massiv eingeteilt. Im Winter wird es dann ruhiger. Das heißt, bei mir geht es dann wieder an Skifahren. Das ist einer meiner ganz großen Leidenschaften und etwas, das ich wirklich absolut liebe. Unterm Jahr schaue ich einfach auch sehr stark, dass ich ins Theater komme, sowohl in Linz als auch international, weil das meine große Passion auch ist.
Du bist eine Mutmacherin.
Genau.
Was sind denn da deine Aufgaben oder was versteht man unter Mutmacherin?
Ja, das muss ich selber noch herausfinden. Ich wurde dazu gekürt vor kurzem und habe das auch extrem spannend gefunden, weil es natürlich auch etwas ist, was wir gerne symbolisieren, dass wir einfach dadurch, dass wir auch aufzeigen, welche Wege gibt's auch in der Technologieentwicklung, wie können wir auch Mut machen darin, selbst das Zepter zu ergreifen und zu sagen, ja, in dieser Orientierungslosigkeit, die ich angesprochen habe, kann man vielleicht auch wirklich den einen oder anderen Schritt selbst setzen und aus der Panik herauszukommen, einfach auch ins Tun zu kommen, ist etwas, das wir ganz stark als Mut machen verstehen. Und damit hoffe ich auch, dass ihr ein bisschen Impulse gebt. Was genau die Funktionen sind, werde ich noch herausfinden.
Aber ein bisschen mehr Mut sollten wir alle haben, oder?
Ja, unbedingt. Ich glaube, ohne Mut, auch ohne Glauben, funktioniert es einfach nicht. Es glaube ich schon, dass manchmal auch etwas Panik, ein Stückchen Panik, nicht schaut, um ins Tun zu kommen und tatsächlich auch ein bisschen die interne Antriebskraft anzukurbeln, aber um dann vor allem langfristige Ziele, um auch solche Themen wie Klimawandel und natürlich auch Technologieentwicklung dann wirklich auch anzugehen im eigenen Leben, vielleicht auch wirklich von da mentale Änderungen zu setzen, Schritte zu setzen, die vielleicht auch Einschnitte bedeuten oder die einfach hassen, dass man das Leben vielleicht auch anders setzt, brauchen definitiv Mut, brauchen auch den Glauben daran.
Du hast es ja schon angesprochen, Technologien der Zukunft, Stichwort KI. Müssen wir Angst haben vor der KI?
Ich glaube, wichtig ist vor allem zu verstehen, dass es nicht die eine KI gibt. Künstliche Intelligenz ist eine Technologie und dahinter stehen Produkte. Produkte, die von unterschiedlichen Firmen entwickelt werden, Produkte, die mit mehr oder weniger auch positiver Intention entwickelt werden. Es gibt natürlich, jetzt sage ich es eh falsch, die böse KI, weil es Menschen gibt oder Konstrukte dahinter, die keine guten Intentionen haben, die unsere Daten missbrauchen wollen, die Meinungen manipulieren wollen, die auch KI nicht für den Einsatz einsetzen, der für die Gesellschaft dienlich ist. Es gibt aber auch das absolute Gegenteil. Wir sehen, dass KI in den nächsten Jahren in der Medizin Quantensprünge verursachen wird. Wir sehen natürlich auch, dass künstliche Intelligenz gerade in der Kommunikation ein wahnsinnig förderliches Tool ist, auch in der Informationsgewinnung. KI kann Fantastisches bewirken, aber es kann natürlich auch falsch eingesetzt werden. Dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, KI ist als Produkt am Markt und es geht auch darum zu verstehen, wer steht hinter dem Produkt, wer entwickelt das, wer verwaltet das, wer kontrolliert es auch und auch auf Basis dessen Entscheidungen zu treffen, wie man das Produkt einkaufen, mit den ganzen Rahmenbedingungen und natürlich Risiken, die damit einhergehen oder nicht. Und ich glaube, es geht auch viel mehr darum, uns selbst zu schulen darin, mehr zu reflektieren, wie diese KI-Produkte entwickelt sind und wer dahinter steht.
Schulung und Aufklärung sozusagen.
Genau, genau. Und das ist genau das, was wir auch im Ars Electronica Center machen. Wir haben ein ganzes Stockwerk mit Understanding AI. Das ist einerseits natürlich eine Möglichkeit, einen Einblick zu generieren, in welchen Bereichen wird KI eingesetzt, wie die Entwicklung von KI in den letzten Jahren auch passierte, aber natürlich auch ganz stark zu zeigen, was sind die Herausforderungen, auf was muss man aufpassen und wie kann das natürlich auch falsch eingesetzt werden. Und das ist auch etwas, was wir ganz stark im Schulprogramm verankern. Das heißt, viele, viele Schulen kommen auch während ihres Unterrichts zu uns. Und wir machen ja auch Programme, wo wir tatsächlich in Schulen gehen mit KI-Bildung und dann genau diese Themen auch adressieren.
Und man lernt ja nie aus. Lernst du aktuell etwas Neues?
Ich lerne jeden Tag was Neues. Gerade im Technologiebereich ist es tatsächlich so, ich war im Betrieb eine humanistische Ausbildung, dann eine wirtschaftliche Ausbildung. Das heißt, mir fehlt vielfach auch natürlich die technische Expertise. Ich würde wahnsinnig gern coden können, kann ich leider nicht, aber das Spannende in meinem Beruf ist natürlich, dass ich jeden Tag auch mit Experten zusammenarbeiten darf. Die Entwicklungen sind so schnell, das heißt, man kann wirklich jeden Tag neue Informationen, auch sowohl neue Produkte, aber auch neue Entwicklungen mitbekommen in dem Beruf.
Was können wir denn von dir lernen?
Ich glaube, was für mich wichtig ist, ist, auch das Verständnis, dass die großen Herausforderungen unserer Zeit nur in der Zusammenarbeit funktionieren werden. Wir werden Themen wie eben die ökologische Transformation, auch die technologische Transformation, nicht in den Silos bewerkstelligen können, die wir gewohnt sind. Wir werden es auch nicht mit den Methoden lösen können, weil dahinter Assumptions oder Überlegungen liegen, die einfach teilweise überholt sind. Und wir müssen uns viel mehr darauf einlassen, auch über den Tellerrand, wie es das du so schön gesagt hast, zu blicken und uns auch in Gespräche einzulassen, die vielleicht auch schwierig sind, mit Personen, mit Expertinnen, auch mit einfach der Gesellschaft aus unterschiedlichsten Bereichen. Es müssen einfach sowohl die Technologen, Wissenschaftler, wie auch die Künstler, die Journalisten, Philosophen, die Lehrerinnen auf einen Tisch, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. Und genau das, es erfordert natürlich eh immer situative Überlegungen dazu dann oder Konstellation. Aber genau das ist mir so also wichtig zu symbolisieren. Hey, probieren wir es einfach, setzen wir uns gemeinsam auf den Tisch. Es passiert tatsächlich in der Praxis viel zu selten.
Hast du Vorbilder?
Keine klassischen, würde ich sagen. Ja, das hängt viel mehr vom Bereich ab. Für mich sind vor allem die Menschen Vorbilder, die einfach tatsächlich unterschiedliche Visionen auch geben können, wie man Dinge anders angeht. Und da glaube ich nicht unbedingt daran, dass eine Person alles perfekt schafft, sondern ich schaue mir einfach wahnsinnig gern auch von Kolleginnen und Kollegen, von internationalen Expertinnen ab, wie man in unterschiedlichsten Bereichen auch vielleicht Impulse liefern kann. Genau.
Woran glaubst du?
Ich glaube tatsächlich daran, dass wir Veränderung in unserer Hand haben. Und das in einer Zeit, wo man schon, glaube ich, auch in Oberösterreich oft merkt, dass vielleicht der Frust vorherrscht oder man sich wirklich nicht unbedingt in natürlich auch der wirtschaftlichen Situation, in der wir sind, nicht aussieht. Aber ich glaube sehr, sehr stark dran, dass wir das schaffen und meistern können.
Wie schaut es mit Social Media aus? Fluch oder Segen?
Also auch wieder, wie man es einsetzt. Ich bin tatsächlich jetzt nicht die aktivste Social-Media-Person dieser Welt, aber natürlich ist es ein Tool der Vernetzung. Ich glaube schon, wir sehen mehr und mehr, dass es natürlich mehr Risiken bringt, als Potenziale schafft.
Zum Abschluss, Veronika, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Ich wünsche mir weiterhin, mit so vielen inspirierenden Menschen sowohl im Team als auch international zusammenzuarbeiten. Das ist bei ASE Elektronik fantastisch. Wir arbeiten mit allen Nationen dieser Welt und können damit auch über den Kosmos von Linz blicken. Aber gleichermaßen ist für mich einfach auch die Entwicklung dann in der Stadt so wichtig, dass mich es dann immer freut, zurückzukommen und zu sehen, was tut sie da und wie schaffen wir die Entwicklung hier in der Stadt.
Veronika Liebl, danke für das Interview und alles Gute.
Danke dir.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.